Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich riesig, heute Morgen hier zu sein. Und ja, es ist für mich immer so ein bisschen nach Hause kommen. Und gute Freunde wiederzusehen, mit denen ich seit so vielen Jahren verbunden sein darf. Markus hat das gesagt. Die Anfänge zu sehen, damals in der sechseckigen Kirche, als Karl mich eingeladen hat. Ich war damals 27. Mann, Karl, das ist mindestens 10 Jahre her, oder? Und heute Morgen hier zu sein und nach Hause zu kommen, ein Stück weit in einem Ostersonntag-Gottesdienst. Ich finde, das ist der zuhausigste aller Gottesdienste. Dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass er jetzt hier ist, deshalb. Jetzt ist er hier mitten unter uns, erlebt, was für ein Fest und was für eine Realität. Als Jesus auferstanden ist, lesen wir viele biblische Berichte, wie er seinen Jüngern erschienen ist, unterschiedlichen Jüngern und Jüngerinnen erschienen ist. Und ich finde, das ist hochinteressant, sich das mal alles anzugucken. Und ich kann euch heute nur so einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, aber das würde ich sehr, sehr gerne tun. Vor allen Dingen möchte ich mit euch ganz gerne in der Hauptsache heute Morgen über Maria von Magdala sprechen. Sie wird ja im Deutschen so ein bisschen Maria Magdalena genannt, sodass der Eindruck entsteht, Maria ist der Vorname, Magdalena ist der Nachname. Aber nein, sie hieß einfach nur Maria und sie kam aus Magdala. Also Jesus von Nazareth, Maria von Magdala. So wurde man genannt, eben je nachdem, wo du herkamst. Und sie ist eine sagenumwobene Frau. Die Bibel sagt ganz viel über sie, erzählt ganz viel über sie, aber viele außerbiblische Quellen, apostolische Quellen, so aus dieser Zeit heraus und auch aus der Kirchengeschichte, beschäftigen sich weiter mit Maria von Magdala. Sie ist irgendwie so eine ganz mystische Person. Und ich sage mal so, für uns zählt das, was die Heilige Schrift sagt, ohne Frage. Aber Martin Luther hat ja mal gesagt, was die anderen Schriften angeht, ne, die apokryphischen Schriften, sie sind gut und wertvoll und nützlich, aber nicht den Schriften der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Ja? Und so wollen wir damit umgehen. Und es ist doch unfassbar amazing, was man dabei lernen kann. Ich möchte mit euch mal kurz hineingehen in Johannes 20, wo diese Sache geschieht, dass Jesus auferstanden ist und ihr als Erste begegnet. Sie hatte gesehen, das Grab ist leer. Sie hat den Jüngern gesagt, sie war da, sie war verzweifelt. Leeres Grab, wo ist er? Sie wusste nicht, was Sache war. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 14, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um, sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Jesus sagte, Maria. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Eine Sache, die wir sagen können über Maria von Magdala ist, sie liebte Jesus. Und zwar sehr, sehr inniglich. Sie hatte eine ganz innige Beziehung zu Jesus. Und schon ganz früh in der Kirchengeschichte glaubte man Folgendes. Es gibt ja eine Geschichte in Lukas 7 mit einer Frau, sie wird dort eine Sünderin genannt. Du kannst sagen, was es bedeutet in dem Kontext, eine Prostituierte. Und diese Geschichte aus Lukas 7 haben ganz früh Christen gesagt und geglaubt, das war Maria von Magdala. Nun, das kann man nicht beweisen, aber es wäre schon sehr, sehr interessant und natürlich auch durchaus möglich. Was passiert dort in Lukas 7? Jesus ist im Haus eines Oberfrommis, also eines Pharisäers, eines Bibellehrers, einer, der das alles studiert hat, der alles weiß, hast du eine Frage, der kriegst du eine Antwort. Und Jesus ist in seinem Haus und da kommt diese Frau rein und es kommt zu einem unfassbaren Skandal. Diese Frau, eine Sünderin, eine Prostituierte, kommt rein, kniet sich zu seinen Füßen und fängt an, unglaublich zu weinen. Sie weint zu seinen Füßen Und dann salbt sie seine Füße mit Öl, fasst ihn an. Und dann, Skandal, öffnet sie ihre Haare und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Das, was er bis heute so einen vielleicht kleinen erotischen Hauch hat, war damals ein Skandal. Es war eine Unverschämtheit. Das ging überhaupt nicht. Und interessanterweise, der Pharisäer interessierte gar nicht so sehr, was diese Prostituierte tat und wie sehr das ein Skandal war, sondern er sagte, naja, wenn das ein Prophet wäre, der wüsste ganz genau, dass das eine Sünderin ist, dass es eine Nutte ist, dass es eine Prostituierte ist, die ihn da berührt. Das ist niemals ein Prophet. Und Jesus erklärt ihm das Ganze und sagt, weißt du, warum sie das gemacht hat? Weißt du, warum sie über jedes Maß gegangen ist, kulturell und so weiter? Da kann man ja drüber reden, kulturelle Maße und was geht und was nicht geht und benehmen und nicht benehmen. Da kann man alles drüber reden. Aber ihr ist so viel vergeben worden, dass sie über jede Grenze geht in ihrer Dankbarkeit. Sie ist so tief berührt, sie ist so tief verändert von Jesus, sie ist ihm so dankbar und sie zeigt ihm ihre Anbetung und ihre Liebe halt so, wie sie es weiß. Halt so, wie sie es kann. Was für eine Geschichte. Und ganz früh glaubte die Christenheit, das war Maria von Magdala. Man nennt ihren Namen nicht, um vielleicht ein bisschen sie auch zu schützen. Aber in Lukas 8, dem zweiten Vers, taucht sie auf einmal auf, so wie aus dem Nichts. Da heißt es, dass sie mit anderen Frauen zusammen ihm nachfolgte und den Jüngern und dass sie sie versorgten. Und es heißt dort, er hatte 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. Nun, das lesen wir nirgendwie vorher. Ja, diese Geschichte fehlt komplett. Das wird dort einfach so zusammenfassend gesagt. Sie folgt ihm nach und er hatte 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. Und das würde die ganze Sache mit Lukas 7 und dieser Frau zu seinen Füßen natürlich nochmal erklären und nochmal sehr, sehr spannend machen. Ihr kennt doch bestimmt alle den Philippus, den Evangelisten aus der Apostelgeschichte, von dem wir einiges dort lesen und einiges hören. Er hat auch ein Evangelium geschrieben, das hat es nicht in die Bibel geschafft und das ist sicherlich auch richtig so, aber das ist sehr, sehr ergänzend und wir hören viele Dinge, unter anderem über Maria aus Magdala. Und er sagt, keiner stand ihm näher von den Jüngern, von seinen Freunden, von seiner Familie. Keiner stand Jesus persönlich näher als Maria von Magdala. Und wo immer er auftauchte, war sie an seiner Seite. Sie war seine Mitarbeiterin. Die beiden waren ganz, ganz eng unterwegs für das Reich Gottes. Und er sagt, haltet euch fest, man nannte sie seine Gefährtin. Nicht im Sinne einer Ehefrau oder Lebensgefährtin, wie man das heute sagte, aber als im Sinne, jemand war immer da, wo er war und sorgte für ihn und arbeitete mit ihm. Man nannte sie, so der Philippus, seine Gefährtin. Dann erleben wir sie am Grab. Keiner ist da, laut Johannes. Sie ist da und sie sieht, das Grab ist leer. Und sie ist völlig, völlig irritiert. Und was macht sie? Sie geht zu seinen Freunden. Also viele haben gesagt, ich habe das diese Woche mal irgendwo im Netz aufgegriffen. Ich fand das ganz nett. Jesus war verraten von seinen Freunden, aber nicht von seinen Freundinnen. Tut mir leid jetzt, Brüder, da müssen wir jetzt durch. Aber das ganze Auferstehungshappening hat einen sehr weiblichen Charakter. Ja, ist so. Du bist liberal. Nein, da steht es in der Bibel. Komm, Hansi, komm runter. Ja? Das ist die Heilige Schrift. Sie sieht das und was tut sie? Sie geht zu den Brüdern, sie geht zu den Aposteln, sie geht zu Petrus, sie sagt, ey, der ist weg. Und sie kommen kurz hin, um das zu überprüfen. Sie stellen ganz sachlich den Sachverhalt fest und sagen, ja, weg, hat sie recht gehabt. Und gehen wieder nach Hause. Maria aber bleibt. Sie sitzt bei seinem Grab und sie weint. Und dann kommt es dazu, was wir gerade gelesen haben. Sie wird die erste Person, die Jesus nach seiner Auferstehung sieht. Sie wird die erste Person, die ihn sieht. Und jetzt kommt etwas, was ich sehr, sehr besonders finde, ist nämlich, wie kann das sein, dass sie ihn gar nicht erkennt? Die beiden waren sich so nahe. Wo er war, da war sie. Sie war immer an seiner Seite. Er steht hinter ihr. Erst dachte ich, ja, vielleicht hat die Sonne irgendwie so geschienen, dass das so geblendet hat und sie hat ihn nicht erkannt. Aber als er dann mit ihr sprach, liebe Frau, was willst du denn und so weiter, dann hätte sie ihn doch spätestens an der Stimme erkennen müssen. Tut sie aber nicht. Hochinteressant. Und dann sagt er ein Wort, ein einziges Wort. Ihren Namen, Maria. Und dann sagt sie, Meister, Meister. Sie erkennt ihn an der Art und Weise, wie er ihren Namen ausspricht. Keiner hatte jemals ihren Namen so gesagt, wie Jesus es tat. Und daran erkannt sie ihn. Vielleicht war sie ja schon so aufgewachsen da in Magdala. In einer Familie, die um ihr Überleben kämpfen musste, war sehr früh an die Prostitution rangeführt worden, ohne dass sie das jemals wollte. Hat sehr früh ganz, ganz schlimme Dinge erlebt und trug eine Sehnsucht in sich, gesehen zu werden als ein wunderbares Geschöpf Gottes mit ihren Gaben und mit ihrer Schönheit und mit ihrer Würde. Und alles, was Männer jemals in ihr gesehen hatten, war Arsch und Titten. Gedemütigt. Wie Dreck behandelt. Und keiner hat ihren Namen jemals gesagt wie Jesus. Als er Maria sagte, mit dieser Liebe, mit dieser Ehrung, mit dieser Wertschätzung, mit dieser Würdigung, da hat sie Jesus erkannt. Was für ein Gedanke. Ich mag diesen Bibelvers aus Jesaja so sehr gerne, Jesaja 34, Vers 1. Da sagt Gott uns allen im übertragenen Sinne doch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesus spricht auch deinen Namen anders aus wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Er liebt dich so sehr. Er ist für dich ans Kreuz gegangen und wenn du der einzige verlorene Sünder auf der ganzen Welt gewesen wärest, er hätte es nur für dich getan. Er konnte sich eine Ewigkeit ohne dich überhaupt nicht vorstellen. Aber eine interessante Frage ist natürlich die, warum war Jesus zunächst mal nicht zu erkennen? Weder optisch, noch stimmlich. Warum? Was ist denn da passiert? Und nun gibt es ja theologische Skeptiker, die so sehr wissenschaftlich unterwegs sein mögen. Und die sagen, das ist der Beweis dafür, es gab gar keine körperliche Auferstehung. Das ist alles Mystik, nur sein Geist ist quasi auferstanden und ist bis heute bei uns. Ist ja auch viel einfacher zu glauben. Es war keine körperliche Auferstehung, denn er hat sich ja wirklich immer wieder offenbart und die Leute haben ihn nicht erkannt. Das ist ja wirklich krass und das nimmt man dann als Beleg dafür. Nun, bevor ich das euch ein paar Gründe nenne, sage ich euch direkt von Anfang an, worauf das jetzt hinausläuft. Ich glaube, dass Jesus körperlich von den Toten auferstanden ist. Wie ein kleiner Junge glaube ich das. Und dass eines Tages die Gräber aufgehen werden und dass wir alle auferstehen werden und dass wir diesen Auferstehungsleib bekommen und dass das eine ganz physische Sache auch ist. Aber ich sage euch, warum ich das glaube und warum das für mich überhaupt kein Argument ist. Am gleichen Tag, nachdem er sich der Maria offenbart hat, offenbart er sich auch den Emmaus-Jüngern, den sogenannten. Die waren nicht Teil der Zwölfen, der Apostel, aber Teil einer großen Jüngerschaft. Und so heißt es in Markus 16, Vers 12, danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt. Hochinteressant, oder? Er offenbarte sich ihnen, er, Gott, der auferstandene Christus, er ist der Handelnde. Und wie offenbart er sich ihnen? Er offenbart sich ihnen in einer anderen Gestalt. Und warum? Na, weil er es wollte. Ja? Er ist der Handelnde, er offenbart sich seinen Jüngern in unterschiedlichen Gestalten. Warum er das tut, werden wir gleich versuchen zu verstehen. Aber zunächst mal sehen wir ganz klar, dass die Bibel das nicht irgendwie beschönigt oder so und sagte, ja, die Maria, die hatte auch Kopfschmerzen, war ja auch viel die letzten drei Tage seit der Kreuzigung, da hat sie ihn einfach mal nicht erkannt oder was weiß ich, was man jetzt heranführen könnte. Das tut die Bibel gar nicht. Sie steht dazu, sie sagt, ja, er offenbarte sich ihnen in unterschiedlichen Gestalten. Das ist Teil des Evangeliums, das ist Teil der Auferstehungsgeschichte. Diese beiden Jünger sind sehr traurig. Sie haben die Kreuzigung erlebt, Sie waren in Jerusalem dabei. Sie sind am Boden zerstört. Der, der doch das Reich Gottes bringen sollte, die römische Herrschaft überwerfen sollte, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes auf der ganzen Welt aufrichten sollte, elendig, würdelos und brutal an diesem Kreuz hingerichtet und gefoltert. Sie waren fix und fertig und sie waren total entmutigt. Und Jesus kommt zu ihnen auf den Weg, sie erkennen ihn nicht und fängt an, ihnen die Bibel auszulegen. Er fängt an, ihnen zu sagen, warum der Sohn Gottes leiden musste und das Lamm und wie er die Schuld der Menschheit auf sich genommen hat. Er fängt an, ihnen die Bibel auszulegen und zwar bis zu dem Punkt, wo die beiden zu Hause sind in Emmaus. Und Jesus sagt, okay, schön dann, war cool mit euch, ich gehe dann mal weiter. Und sie sagen, nein, es ist viel zu spät, bleibt doch noch bei uns und isst mit uns und übernachte doch hier. Und dann heißt es, Jesus lässt sich darauf ein und dann heißt es in 24, Vers 30 in Lukas, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Maria hat ihn erkannt an der Art, wie er ihren Namen aussprach, mit so viel Liebe wie kein anderer Mann. Die Emmaus-Jünger haben ihn erkannt, als er da saß und das Brot brach. Und auf einmal wussten sie, das ist Jesus. Das hat er immer gemacht. Er brach das Brot und dann haben sie gesagt, Mann, stehen wir hier auf der Leitung, das hätten wir vorher wissen können. Hat nicht unser Herz in uns gebrannt auf dem Weg die ganze Zeit, als er uns gelehrt hat? Das war so wie mit Jesus früher. Genau das passierte in unseren Herzen. Dann erkannten sie ihn als Jesus. Warum tut Jesus das? Nun, ich glaube, dass Jesus die Jünger in dieser Phase zwischen seiner Auferstehung und der Himmelfahrt auf eine neue Zeit vorbereiten möchte. Auf eine neue Zeit. Diese Zeit ist für uns als Christen heute selbstverständlich. Wir sind alle nach Himmelfahrt und nach Pfingsten dazugekommen, richtig? Ja. Aber diese Leute hatten ihn als Menschen kennengelernt. Wahrer Gott und wahrer Mensch heißt ja nichts anderes als hundertprozentig Gott und hundertprozentig Mensch. Sie kannten den Menschen Jesus und sie liebten diesen Menschen Jesus, waren gerne bei ihm. Und manchmal waren sie nicht bei ihm, dann hat er sie ausgesandt, dann haben sie ihn vermisst, dann haben sie sich gefreut, wenn sie wieder zurückkommen konnten zu ihm. Jesus will sie auf eine Zeit vorbereiten, die wir heute noch haben, wo wir lernen, Jesus in vielem zu erkennen. Wir lernen, mit ihm unterwegs zu sein und zu bleiben. Wir lernen, ganz innig mit ihm verbunden zu sein in seiner Liebe. Aber wir lernen, ihn auch in vielem zu erkennen. Für manche ist das sehr stark die Natur. Für uns alle sollte es sehr stark das Wort Gottes sein. Deswegen sind wir hier heute Morgen auch wieder, um uns zu versammeln unter dem Wort Gottes. So eine altmodische Redewendung, aber genau darum geht es ja im Kern. In der Lehre der Apostel zu verharren, weil wir Jesus erkennen in den Heiligen Schriften. Aber ganz besonders sollten sie eben auch lernen, Jesus in den Geschwistern zu erkennen. Jesus in ihren Brüdern und Schwestern zu erkennen. Der Tod und die Auferstehung Jesu, das hat Jesus getan, um seine Gemeinde mit sich zu vereinen. Das haben wir heute so schön erlebt in der Taufe. Menschen vereint mit Christus. Sie waren nicht dabei vor 2000 Jahren am Kreuz. Natürlich nicht, waren ja meistens junge Menschen. Ja? Aber geistlich gesprochen sind sie in ihm und waren sehr wohl dabei in einer Ewigkeitsrealität. Wir sind eins gemacht mit ihm. Deswegen taufen wir so hinein in das Grab und in die Auferstehung. Deswegen wäre ich ja für eine Reformation, dass man, wenn der Pastor sagt in der Gemeinde am Ostersonntag, der Herr ist auferstanden, dass die Gemeinde antwortet, danke gleichfalls. Es ist schön, dass er auferstanden ist, aber es bedeutet, dass wir mit ihm auferstanden sind. Sollen wir mal ausprobieren? Der Herr ist auferstanden. Ja, geht doch. Und durch diesen Tod und Auferstehung hat er unsere Täuflinge heute und alle die, die wir glauben, eins mit ihm gemacht. Aber das bedeutet eben auch, dass er uns als Gemeinde miteinander vereint hat. Und das ist so die zwei Punkte, die mir heute auf dem Herzen liegen in dieser Predigt. Das eine ist, wie nah wir Jesus sein dürfen. Maria von Magdala, keiner sagte ihren Namen. Diese unglaubliche Liebe, das dürfen wir erleben. Aber gleichzeitig, auf der gleichen Ebene genauso wichtig, ist, dass wir Jesus ineinander entdecken und dass wir auch miteinander eins gemacht sind, so wie wir mit Jesus eins gemacht sind. Das ist kein Unterpunkt, das gehört mit in die Überschrift. Eins gemacht mit Christus, du darfst ihn kennen und ganz nah sein und er sagt deinen Namen wie niemand anders. Aber eben auch eins gemacht miteinander und das zeigt uns die Wichtigkeit von Gemeinde und von Gemeinschaft und dass Gott uns zusammengestellt hat. Gemeinde ist nicht nur ein Zweckverband, damit mal einer uns die Bibel auslegen kann und so. Deswegen ist ja ganz praktisch, wenn sich Christen auch treffen. Nein, Gemeinde ist der Wille Gottes für jedes seiner Kinder. Uns miteinander zu verbinden durch Tod und durch Auferstehung. Und das feiern wir ja im Abendmahl, auch da. Ich finde, oft ist die Betonung im Abendmahl in den Kirchen immer nur, das hat er damals für uns getan und wir erinnern uns daran. Und das ist gut, aber es ist viel mehr als das. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 17, es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, ein Körper, weil wir alle von dem einen Brot essen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus sich in unterschiedlichen Formen offenbart hat. Ja? Er hat sich in unterschiedlichen Formen offenbart, dass seine Jünger sich treffen sollten und ihn bezeugen sollten, dass sie ihn gesehen haben und in welcher Art und Weise er sich offenbart hat und dass sie gemeinsam zu dieser Offenbarung beitragen sollten. Dass er in unterschiedlicher Weise zu erkennen war, obwohl er leiblich von den Toten auferstanden war. Das war eine Lektion. Du darfst Jesus erleben, vielleicht in der Gemeinde, wie jemand ganz liebevoll die Hilfe anbietet. Jemand sagt, hey, ich habe dich noch gar nicht so oft hier gesehen und sagst, ja, ich ziehe jetzt gerade um und nächste Woche, puh, und er sagt, du brauchst noch Hilfe. Und dann sagt er, du kennst mich doch überhaupt nicht. Samstags kommen, heute haben ja alle Rücken, ich auch, und da, meine Sachen schleppen, Und dein Herz brennt in dir wie bei den Emmaus-Jüngern und du weißt, dir ist gerade Jesus begegnet, in einem Bruder, in einer Schwester. Ein Wort, das dir jemand zuspricht. Etwas, was jemand für dich tut. Oder wie jemand deinen Namen ausspricht, wie bei Maria von Magdala. Aber wir dürfen Jesus ineinander erleben. Er offenbart sich in den Geschwistern. In der Gemeinde offenbart er sich. Und deshalb waren mir diese Zeugnisse auch so kostbar. Und ich applaudiere gerade den jungen Leuten, sich hier hinzustellen vor, was weiß ich denn, wie vielen Hunderten von Menschen und zu erzählen, was Jesus ihnen bedeutet. Wow, seid gesegnet. Ihr seid die aller Obercoolsten. In der Kleingruppe zusammenzukommen und darüber zu reden, was du mit Jesus erlebt hast diese Woche und was dein Herz berührt hat und wie er zu dir gesprochen hat, das ist Gemeinde. Und das lässt sich nicht voneinander trennen. Wisst ihr was? Ich denke manchmal, ich bin ja nun ein alter Mann und darf auch mal Kritik üben, ich denke manches Mal in unseren charismatischen Gemeinden, ja, dass wir zu viel Anbetung mit Augen zu haben. Also ich bin für Anbetung mit Augen zu, ja, so ganz auf Jesus. Aber mal die Augen aufhaben und uns empfinden, wir sind Brüder, wir sind Schwestern, wir sind der Leib Christi. Und auch mal ein paar wieder Wir-Lieder. Ja, wir beten dich an, wir treten vor deinen Thron, wir gemeinsam, diese Einheit im Geiste. Ja, das ist kein Entweder-Oder, ihr Lieben. Das gehört untrennbar zusammen. So wie das Kreuz zwei Dimensionen hat. Du und Gott oben und unten und du und deine Geschwister rechts und links. Es gehört absolut zusammen. Und das ist, warum Jesus das getan hat, aus meiner Sicht. Er offenbart sich uns in unterschiedlichster Art und Weise. Und dann kommen wir zusammen und tragen das zusammen und haben etwas von der Art, wie Jesus sich dir offenbart hat. Aber dann hörst du auch richtig gut zu, wie er sich anderen offenbart hat. Und dann streiten wir nicht darüber. Ja, der hat einen Schnäuzer. Quatsch, der hatte doch keinen Schnäuzer. Er hat sich in einer anderen Form offenbart bei den Emmaus-Jüngern. Mal mit Vollbart, mal ohne. Es ging darum, dahinter zu schauen. Dahinter zu schauen und ein brennendes Herz zu bekommen. Und ein Gefühl dafür, dass der Auferstandene mitten unter uns ist. Er ist nicht nur mitten unter uns, wie dieses Kreuz mitten unter uns ist heute Morgen. Er ist mitten unter uns, weil er in dir ist und in dir übrigens auch und in dir auch und in dir auch und in dir auch. Er ist mitten in uns und unter uns. Es ist nicht einfach nur da, es ist wie ein Ozean und wir sitzen unten auf dem Boden. Und seine Gegenwart ist überall. Und wie wunderschön ist das denn? In Markus 16, Vers 14 sehen wir, wie Jesus schimpft. Es sind ja Jünger und mit Jüngern muss man auch mal schimpfen. Also ne, ermutigen und aufbauen und sagen, guck mal Leute, nicht so gut gelaufen und so weiter. Und das tut er in Markus 16. Er arbeitet das jetzt auf, dass Leute gesagt haben, sie haben ihn gesehen und das dann nicht geglaubt wurde und so. Und dann heißt es hier in Vers 14, danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens. Und jetzt kommt's, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wisst ihr, was der Hammer hier ist? Hätte Jesus sie getadelt, dass sie ihm nicht geglaubt hatten? Meine Güte, mit euch habe ich ein Schnäppchen gemacht, aber echt mal. Ich habe euch berufen, ihr habt alles aufgegeben, ihr seid mir nachgefolgt, habt da gesessen, als hättet ihr dazugehört, habt aber nicht, oder? Kein Wort habt ihr verstanden, oder? Ich habe euch gesagt, der Menschensohn wird leiden müssen. Ich habe euch gesagt, er wird sterben müssen. Ich habe euch gesagt, erst am dritten Tag wird er auferstehen. Ihr habt mir nicht geglaubt. Sagt er nicht, das tadelt er nicht. Sondern er korrigiert, dass sie einander nicht geglaubt haben. Und das macht doch allen Sinn der Welt, dass er auch deshalb gerade in diesen unterschiedlichen Formen den Jüngern erschienen ist. Und dass sie dann hätten zusammenrennen sollen. Ich habe ihn gesehen, mein Herz hat gebrannt. Ich habe ihn gesehen, er hat Maria gesagt, wie nur er das konnte. Er hat mir dies gezeigt, er hat mir jenes gezeigt. Und so kommen wir zusammen und erleben den Auferstandenen in unserer Mitte. Jesus im anderen sehen. Und das zeigt dir, wie wichtig Gemeinde ist. Es zeigt dir, wie wichtig die Gemeinschaft ist, dass wir miteinander verwurzelt sind. Und ich finde das so schön, keine Extreme. Ja, die Beziehung zwischen dir und Jesus, die soll ganz persönlich sein. Ganz, ganz nah, ganz, ganz persönlich, wie die von Maria von Magdala. Das soll sie sein. Aber das ist kein Ersatz dafür, dass er Maria von Magdala zu den Brüdern schickt. Guck mal nochmal, dieser 17. Vers, den finde ich ja erstmal so ein bisschen ernüchternd. Sie sagt, Meister, und erkennt ihn daran, wie er ihren Namen sagt. Und dann heißt es, Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin auch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Gehe zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Als ich das erste Mal so als Predigt vorbereitet habe, vor vielen Jahrzehnten, da war dieses Ding mit dem Namen, das habe ich da gesehen. Das war für mich wie eine Offenbarung. Ich fand das so schön. Keiner sagt den Namen wie er. Und dann hieß es aber quasi in meiner alten Übersetzung, als ich sagte, Meister, er aber sprach, pack mich nie an. Berühr mich nicht. Ne? Und ich dachte, ja, toll. Also ne, die ganze Romantik, die ich jetzt so gewähnt hatte in der Situation, war irgendwie völlig dahin. Gut, dass wir heute dann auch teilweise auch genauere Übersetzungen haben. Er sagt nicht, rühr mich nicht an. Das griechische Wort wird immer übersetzt mit festhalten, haften, festklammern. Meister, du bist es. Und er sagt, klammer dich jetzt nicht an mir fest. Es kommt eine neue Zeit. Geh jetzt zu meinen Brüdern, geh jetzt zu den anderen und sag ihnen, dass ich auferstanden bin. Sag ihnen, dass ich bald zum Vater auffahren werde. Sag ihnen, was ich dir jetzt sage. Danach, versteht ihr, nach Himmelfahrt und Pfingsten ist Festklammern an Jesus völlig okay im Heiligen Geist. Da können wir festklammern, aber diese Zeit, wo Jesus ein Mensch war und die beiden waren Freunde, die beiden waren auch menschlich tief miteinander verbunden. Und er sagt, halt mich jetzt nicht fest, ich muss zu meinem Vater gehen. Ich muss zu meinem Vater gehen. Und er schickt sie zu den Brüdern, statt sich festzuklammern. Und deshalb wird sie auch verehrt in der frühen Kirchengeschichte schon, nannte man sie Apostola Apostolorum, die Apostelin der Apostel. Was heißt Apostel? Heißt Gesandter. Sie war also die Gesandte zu den Gesandten. Die, die Jesus senden würden in alle Welt, erstmal sendete er seine beste Freundin zu ihnen. Sie war, ich liebe das in Latein, Apostola Apostolorum. Ja, sie war die Apostelin der Apostel. Das war ihr Auftrag. Jetzt nicht am Menschen Jesus festklammern, sondern die Gemeinde, einander. Und dass wir ineinander Jesus entdecken. Und dass wir Jesus ineinander lieben. Paulus grüßt einmal die Gemeinde in Ephesus. Und er sagt, ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist eins. Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Glaubst du, dass er dein Herr ist, dass er dich liebt? Bist du eins gemacht mit ihm? Und dieses Bejahen meiner Geschwister, dieses die Liebe Gottes hier verwirklichen, zulassen, miteinander verbunden sein, das ist eins und nicht voneinander zu trennen. Maria Magdala, das habe ich euch schon gesagt, Jesus hat sie vom Strich befreit. Er hat 7 Dämonen der Ablehnung und des Hasses und der von ihr weggenommen. Und ganz früh in der Kirchengeschichte wurde sie eine Schutzpatronin. Und das kennen wir ja aus dem Katholizismus, dass es so einen Schutzpatron für jede Berufsgruppe gibt. Nun bin ich nicht mit dem Katholizismus verbunden und bin ein sehr evangelischer und reformierter Christ. Aber ich finde es schon sehr, sehr schön, das berührt mich tief, dass Maria von Magdala die Schutzpatronin aller Prostituierten in dieser Welt ist. Aller verschleppten Kinder, aller Kindersklaven, die in indischen oder Thai-Bordellen oder wo auch immer auf dieser Welt, auch in Deutschland, ausgenutzt werden. Ja, ich verehre diese Frau, ich freue mich über diese Frau, ich möchte sie mit euch heute feiern. Ja, denn ihr Herz schlägt für diese Kinder, denn das ist genau, wo sie herkommt. Und diesen Herzschlag wünsche ich mir so sehr, dass wir ihn heute ein bisschen miteinander erleben. Ich möchte diese Predigt gerne schließen und ihre Geschichte, sie ehren und Jesus ehren und ihre Geschichte noch in einem Lied mit euch teilen. Für sie waren alle Männer einfach Schweine, und keinem würde sie jemals vertrauen. Triebgesteuert, rücksichtslos und feige benutzten sie respektlos alle Frauen. Geboren in tiefster Armut in Magdala, als 5. Tochter, Mutter weinte sehr. Lernt sie schon als Kind brav still zu halten. Zum Überleben reicht's doch niemals mehr. Man hörte damals viel von einem Rabbi, der Kranke heilte und der Worte sprach. Die Menschen tief im Innersten berührten, der jeden nahm und liebte, wie er war. Was kann so ein frommer Typ schon für mich ändern? Dachte sie, und doch wollte sie hingehen. Der Rabbi sah sie an und sagt, Maria. Da fühlt sie sich zum ersten Mal gesehen. Denn er sagte ihren Namen wie kein anderer Mann, voller Liebe und Erbarmen, so wie nur Gott das kann. Sie folgte ihm zusammen mit den Jüngern von Stadt zu Stadt und hörte, wie er sprach. Sie wurde frei von 7 bösen Geistern.
weil er die Macht der Schuld über ihr brach. Ja, seine Liebe heilte ihre Wunden. Zu seinen Füßen weinte sie so gern. Und wo es ging, war sie an seiner Seite. Man nannte sie Gefährtin von dem Herrn. Und er sagte ihren Namen, so wie kein anderer Mann. Voller Liebe und Erbarmen, so wie nur Gott das kann. War die schwerste Stunde ihres Lebens. Sie stand unter dem Kreuz, an dem er starb. Ihre Welt brach hoffnungslos zusammen. Sie konnte nicht verstehen, was dort geschah. Sie saß an seinem Grab und weinte bitter. Dann war der Auferstandene plötzlich da. Sie hat ihn nicht erkannt, er sagt Maria. Da wusste sie sofort, dass er es war. Denn er sagte ihren Namen, wie kein anderer Mann. Voller Liebe und Erbarmen, so wie nur Gott das kann. Hätte ihn so gerne festgehalten. Doch er sagte, Mädchen, ich muss gehen. Ich muss zurück nach Haus zu meinem Vater. Dort werden wir uns dann auch wiedersehen. Jetzt lebt sie jeden Tag mit dieser Hoffnung. Das gibt ihr Kraft und sie verzweifelt nicht. Doch manchmal will die Sehnsucht sie erdrücken. Dann hört sie tief im Herzen, wie er spricht. Und da sagt er ihr Namen, wieso wie er das tut, voller Liebe und Erbarmen, dann weiß sie, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut.